Jetzt wollen wir uns heute Morgen, Herr, wieder ganz bewusst vor dir sammeln. Und wollen auch heute Morgen wieder ganz bewusst uns in der Weise vor dir öffnen, dass wir sagen, Herr, wie immer du zu uns redest und an was du uns erinnerst, das ist dir gegeben und wir möchten es empfangen. Und wir möchten nicht im Wege sein mit unseren eigenen theologischen Vorstellungen oder persönlichen Fragen oder Problemen, die wir haben, sondern wir möchten dich bitten, Herr, nimm dir diese Freiheit, rede so zu uns, Herr, wie wir es als jedes als Individuum brauchen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du das tust und dass wir das erleben dürfen, dass das gerade eigentlich so etwas Wunderbares von unserem Glauben ist, dass wir so ganz persönlich dich erleben dürfen und kennen dürfen und erfahren dürfen, wie du zu uns redest und wie sich dann auch manches wieder im Leben zeigt und wo wir dann Zusammenhänge entdecken zwischen deinem Reden zu uns und dem, was das Leben so spielt. Ich bitte dich auch, dass du den Bruder segnest, Herr, den du in seinem Leben so gesegnet hast, in wunderbarer Weise. Ich bitte dich, Herr, dass du ihn einfach auch leitest in seinen Gedanken, dass du ihn uns auch erhältst und dass du ihm wohltust. Ich danke dir, Herr, auch für sein Hiersein. Amen. Amen.
Ganz herzlichen Glückwunsch Ihnen, uns allen, zur Begegnung mit dem Wort des Christus Jesus, der Majestät ohne Gleichen, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, dem großen, hohen Priester. Achten Sie einmal drauf, wie viele Würdetitel für Christus Jesus in unserer Bibel enthalten sind. Und wir sagen so leicht immer bloß, Herr, Herr. Der große Erbarmer, der Erlöser, der Liebende. Sein Wort will uns begegnen. Jesus hat das klar gemacht. Vater, ich habe ihnen dein Wort gegeben und sie haben es angenommen. Ist auch heute Morgen nicht mein Wort, ist kein Wort des Verkündigers. Es ist das Wort des Vaters, das uns Jesus gegeben hat. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und sie haben es angenommen. Dein Wort ist Wahrheit. Und deshalb gilt auch das andere, was im hohen priesterlichen Gebet von Jesus vom Vater erbeten wurde. Vater, ich bitte dich für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass da etwas fortgeht an Gebetswirkung von Jesus vom Vater abgerufen, dass wir im Glauben fest werden. Das, was die Jünger Jesu erbeten haben, stärke uns den Glauben. Dass das für uns heute gilt, dass er wieder ganz fest wird durchs Wort. Wir ahnen nicht, was das Wort bedeutet. Wir haben es gestern in der Predigt gehört noch einmal. Zeichen und Wunder sind höchstens Vorstufe. Das Entscheidende ist das Wort, dass wir das Wort annehmen. Zwei Geschichten aus dem Neuen Testament, dass da einmal eine Frau ganz begeistert zu Jesus sagte, selig ist der Leib, der dich tragen durfte, die Brüste, die dich gesäugt haben. Ja, sagt Jesus, selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Das ist noch mehr als was die Maria gemacht hat, die mich als den Erlöser zur Welt bringen durfte. Mehr geschieht, wenn wir Gottes Wort hören und bewahren in einem guten und feinen Herzen. Zweite Szene, wie der Simon, der Sohn des Johannan, haben wir gestern gehört, mit übernächtigten Augen am Ufer sitzt und die Netze flickt und sich aufregt, wie sie drüben am Ufer eine Menschenmenge sammelt und immer größer wird. Die haben Zeit, diese Tagediebe, aber unser einer muss schaffen. Und da dieser Rabbi, dieser Wanderprediger, der mit seinen Worten die Leute verrückt macht, dieser Guru, er denkt ja nicht im Leben dran, dem zuzuhören, diesem Jesus von Nazareth. Aber dann kommt plötzlich der Jesus von Nazareth auf den Petrus zu. Sagt, ich bitte Sie um Gefallen. Sie können mir einen ganz großen Dienst tun. Wäre es nicht vielleicht möglich, dass Sie Ihr Boot nehmen und mich ein wenig vom Land fahren? Die Leute drängen so, die drängen mich beinahe ins Wasser an diesem Ufer, das wie ein Amphitheater ist, dass ich vom Boot aus predigen kann. Was wird der Petrus wohl für ein Gesicht gemacht haben nach der langen Nacht, die er vergeblich zugebracht hat? Jetzt auch das noch, aber bitte kann man nicht abschlagen. Und dann sitzt er auf seiner Ruderbank und muss zuhören, was Jesus sagt. Eine halbe Stunde später sagt Jesus, fahre hinaus auf die Höhe des Meeres, des Sees. Du wirst einen großen Fang tun. Da sagt er nur, Rabbi, wir haben mit all unserer Erfahrung die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Nicht eine Sardine. Aber auf dein Wort. Weil er gemerkt hat, in dieser halben Stunde zuhören, das ist nicht Geschwätz, nicht Philosophie, sondern wie er später einmal gesagt hat, du hast Worte des ewigen Lebens, die kommen von Gott selber, vom Himmel. Die sind voll Kraft, voll Vollmacht, die sind verändernd. Auf dein Wort. Am Samstag ging es um dies Wort bei der Begegnung mit den Freunden, Verwandten und Gefährten von Jesus in Nazareth. Wenn wir nochmal geschwind aufschlagen, Lukas 4, um es uns nochmal bewusst zu machen, die gestrige Predigt war ja nochmal so wie eine Krönung dessen, was ich zu sagen versuchte. Da ist alles zusammengeflossen durch zweier Zeugen Mund. Lukas 4, Vers 18, Jesus sagt in der Synagoge von Nazareth, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, nicht Gefängnistore aufzumachen, zu predigen. Vers 19, zu verkündigen, dreimal verkündigen, predigen, weitersagen. Er sagte ihnen das Wort. Und so viel kriegen die Gefährten, Verwandten, Bekannten von Nazareth mit. Das sind ja Worte der Gnade, wie wohltuend, wie gut sind die anzuhören. Aber das ist doch der Josefs Sohn. Das können doch nicht Gottes Worte sein. In menschliche Worte. Dann kommt die furchtbare Geschichte, dass wo dies Wort verachtet wird. Wo dies Wort nicht in seinem ganzen Wert erkannt wird, Jesus weggeht. Die ganze Geschichte, wenn Jesus nachher sagt, bei Elia, der ging zu der Witwe von Sarpat, im heidnischen Tyrus und Sidon. Und der Elisa ward gesandt zu Naeman, dem Syrer. Ja, nichts anderes als dass Jesus jetzt schon sagt, wie es einmal bei Markus Evangelium heißt, das Reich wird von euch genommen werden und einem anderen Volk gegeben werden. Da wurden sie voll Zorn, dass Jesus weggeht, dass Jesus sagt, dann ist es vorbei für euch. Und auch das, was Jesus denen gesagt hat, als sie große Dinge sehen wollten, wie sie in Kapernaum geschehen waren, sie wollten Zeichen und Wunder geschehen, vielleicht haben sie gestern bei der Predigt gemerkt, war ein Zusammenklang von zwei Bibelstellen her. Größeres, mächtigeres, verlässlicheres als das Wort gibt es gar nicht. Was Jesus uns zu sagen hat, das kann nicht durch Zeichen und Wunder überboten werden, durch Heilungen. Aber kein Prophet ist angenehm, so war es gestern Lukas 4, Vers 24 in seinem Vaterland. Wie war es denn bei Mose, der einen Wunsch hatte? Schema Israel, so beginnt jeder Synagogengottesdienst. Höre Israel, höre. Es wird ein Prophet kommen nach mir, den Gott euch senden wird. Den sollt ihr hören, von Gott zitiert bei der Verklärung Jesu. Mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und selbst die Miriam und der Aaron, so wird es im 4. Mose berichtet, da redet denn der Herr allein durch ihn, redet er nicht auch durch uns. Der große Mose, der sogar Zeichen und Wunder gewirkt hat, aber sein Wort haben sie nicht gehört. Stephanus konnte sagen vor dem Hohen Rat, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, indem er das Wort nicht annimmt. Und sind wir denn besser? Unser lieber Bruder Bischof Gerhard Meyer hat neulich bei einer großen Versammlung gesagt, kennen wir denn wirklich das Wort? Versuchen Sie doch bloß mal die Namen der 12 Apostel zusammenzubringen. Petrus wissen wir noch, und Johannes und Jakobus und Andreas vielleicht, Philippus, Thomas. Ab 7 und 8 wird es schon schwierig, gell? Judas auch noch vielleicht. Ja. Nun ist das nichts Wichtiges, dass wir alle 12 Apostel zusammenkriegen. Kennen wir das Wort? Wirkt es in uns? Kein Prophet ist angenehm. Der Prophet Jeremia, dem Gott gesagt hat, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund, der bekannt hat, ist dein Wort nicht wie ein Feuer, wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Aber sie wollen dein Wort nicht hören. Die Männer von Anathoth in meiner Heimat, bei ihnen bin ich geachtet wie ein Schlachtschaf. Auf das nimmt Jesus Bezug. Wir müssen manches erforschen in der Bibel. Hinter jedem Wort, hinter jedem Satz steckt unheimlich viel an Beziehung. Das ist uns gestern vielleicht auch deutlich geworden bei der Predigt. Die Verwerfung des Wortes ist schlimm. Wenn man nicht hören kann, dann geht Jesus weg durch ihre Mitte. Auch gestern ist das wieder aufgetaucht. Am Schluss von dem Bericht vom Zeichen des Jona, er ging weg und ließ sie stehen. Wie oft heißt das? Jesus lässt Menschen stehen. Ich habe euch das Wort gegeben, wenn ihr es nicht hören wollt. Ich habe manchmal die Angst, über Volk der Reformation könnte es sein, dass Gott uns das Wort in besonderer Weise geschenkt hat, bis hin zu einer klar übersetzten Bibel mit der wunderbaren Übersetzung. Schon die Sprache, der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern sich saß, nahm er das Brot, sagte, Dank, brach's, gab seinen Jüngern und sprach in einem herrlichen Klang, das uns zu Herzen gehen könnte, schon vom Wortklang her. Haben wir das Wort aufgenommen oder verachtet? Morgens, wenn die Losung gelesen wird und wenn wir sie lesen bei der Andacht, denke ich, gutes Wort, es soll mich begleiten. Und mittags frage ich meine Frau, wie war nun mal das Losungswort? Kam irgendwas von Gott vor? Gell? Ich kann nur jeden dummen Straßennamen behalten. Telefonnummern. Liegt doch nicht an meinem Gedächtnis, sondern da ist eine Blockierung da. Gib, dass wir leben in deinem Wort. Aber jetzt deshalb Glückwunsch zur Begegnung mit seinem Wort Lukas 8. Wir schlagen einige Seiten weiter von Lukas 4. Lukas 8, Vers 1 bis 3. Und es begab sich danach, dass Jesus durch Städte und Dörfer zog und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes, und die 12 waren mit ihm, dazu einige Frauen, die er gesund gemacht hatte von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, die Frau von Magdala, von der 7 böse Geister ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Chuzas, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere, die ihnen dienten mit ihrer Habe. Es begab sich danach. In der Bibel hat jedes kleine Wort eine Bedeutung. Nach was denn? Ja, dass er eben vorher bei der großen Sünderin war, im Haus des Pharisäers, Nein, der Zusammenhang ist doch Lukas 7, vorausgehenden Kapiteln, dass die riesengroße Frage aufgebrochen war, wer ist denn der überhaupt, dieser Mann von Nazareth? Wer ist denn der? Sogar Johannes der Täufer ab Vers 18, Vers 19, er sandte sie zu Jesus, ließ ihn fragen, bist du der Kommende, der Mann, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Wer bist du der Eigentliche, den Gott angekündigt hat, oder bist du bloß ein Vorläufer? Vers 34. Jesus sagt zu den Leuten, ihr sagt über mich, der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt, so sagt ihr, siehe, dieser Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Was ist denn das für einer? Hält's der mit den Ganoven? Macht der gemeinsame Sache mit den Betrügern? Was ist das für einer? Ist das ein Reiner? Ist das einer, zu dem wir hinaufsehen sollen? Oder ist das ein komischer Mensch? Und dann geht Jesus ins Haus des Pharisäers, Vers 39. Als der Pharisäer sah, dass die Frau Jesu Füße mit dem Salböl gesalbt hatte, sprach er bei sich selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, wüsste er, wer und was das für eine Frau ist. Er ist ja nicht mal ein Prophet. Jetzt habe ich gemeint, er sei wenigstens ein Prophet, aber wenn er wirklich ein Prophet wäre, dann wüsste er, wen er vor sich hätte. Wenn er erfahrener Seelsorger wäre, dann wüsste er, was los wäre. Was ist das für einer? Vers 49, da fingen die an, die mit zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, dass er auch Sünde vergibt? Und es begab sich danach. Die riesengroße Frage, wer ist eigentlich Jesus, hat doch bis heute auch unsere Welt nicht verlassen. Warum bringt denn der Spiegel jedes Jahr zu Weihnachten eine Nummer raus über Jesus? Der könnte ja sagen, das Ding ist für uns vorbei. Sein Artikel schreibt, man kann nichts drauf geben und nicht auferstanden und nicht der Sohn Gottes. Aber warum kommt es denn immer wieder 2000 Jahre nach Jesus? Kommt mir immer so vor wie, wenn eine Plombe aus dem Zahn gefallen ist und der Zahn so hohl ist, dann spielt die Zunge dauernd an der Stelle rum. Ich fürchte mich zwar dauernd zum Zahnarzt zu gehen, danke, das kann man nur ein paar Mal aufschieben. Aber nein. So geht's der Menschheit. Sie kommt von dem Jesus nicht los. Für sie eine Lücke. Was ist mit dem Jesus? Letzte Woche durfte ich mit meiner Frau in der Türkei sein, ein paar Ferientage. Und so in einem Verkaufsladen spricht uns eine Türkin an, die in Fellbach lange Zeit gelebt hat. Oh, hat sie gesagt, was sind Sie von Beruf? Dann habe ich gesagt, schätzen Sie mal. Dann hat sie gesagt, Lehrer? Oh, nein, vielleicht Direktor. Dann habe ich gesagt, Sie sind ganz nah dran, gell? Also. Gab ein schönes Gespräch. Ich habe gesagt, ich bin eigentlich ein Pfarrer. Ah, ein Mullah, hat sie gesagt, ein Imam. Ja. Aber sie hat gesagt, wir glauben alle an den gleichen Allah. Und Jesus ist ja ein Prophet wie Mohammed, gell? Unter Allah. Wie gesagt, liebe Frau, Jesus hat gesagt, auf dass sie den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Der steht nicht einfach unter Gott auf der gleichen Stufe wie Mohammed. Versucht es ganz lieb zu sagen, aber es kommt ja selbst immer dann noch überheblich heraus. Wer ist Jesus? Ist er einer unter den vielen Propheten, heiligen Männern? Die Frage ist bis heute ungeheuer aktuell, bis in die Christenheit hinein. Ich habe es Ihnen schon gesagt am Samstag, dass Sie meinem Sohn gesagt haben, die Kirchengemeinderätin, sprechen Sie doch nicht so viel von Jesus. Das ist zwar gut für unsere Russlanddeutschen, wenn Sie von Jesus reden, aber ist doch ein bisschen bigott, ein bisschen fundamentalistisch. Man redet doch lieber von Gott, dann ist auch vor dem Mohammedaner und so weiter gut. In der Christenheit verlieren wir allmählich Christus. Wer ist denn der? Was ist das für einer? Und Die drei Verse, die wir gelesen haben, geben eine gewisse Antwort. Lukas möchte eine Antwort geben, was man an Jesus haben kann. Wird erzählt von den Zwölfen, die mit Jesus waren, dazu einige Frauen, die er gesund gemacht hatte von bösen Geistern. Manche Ausleger sagen, dieser Abschnitt zeigt, dass in der Gemeinde des Christus Jesus Gleichberechtigung von Frauen und Männern gab. Das ist doch klar. Paulus schreibt Timotheus, der Glaube, der zuvor gewohnt hat in deiner Großmutter Lois, in deiner Mutter Eunike, und die Tryphosa und die Tryphona und Evodia und Syntyche. Das Neue Testament ist voll, die Aquila und seine Frau Priscilla, von Frauennamen. Und in der feministischen Theologie unserer Tage wird immer wieder manche Stellen betont, die große Sünderin, was da im Kapitel 7 steht, und die Maria Magdalena, die erste Zeugin der Auferstehung war, sage meinen Brüdern, sollen hingehen nach Galiläa. Merkwürdigerweise kommt dieser Abschnitt bei den Feministinnen kaum vor. Das haben sie nicht so gern, wenn es heißt, sie dienten ihm. Dass die Frauen Zeugin der Auferstehung waren, das ist schön. Jetzt schon wieder die untergeordnete Rolle der Frau. Ach, hätte wahrscheinlich die Frau des Kusa gesagt, doch nicht untergeordnet. Ich tue doch das, was die Abigail, die Frau des Nabal, gemacht hat, als sie gemerkt hat, dieser David ist der erwählte König, dessen Seele eingebunden ist in das Bündel der Lebendigen vor Gott. Dem zu dienen mit meinen Körben voll Feigenkuchen und mit meinen Krügen voll Wein, es gibt doch nichts Wichtigeres, nichts Edleres. Es ist doch wie die Königin von Reich Arabien mit all ihren Schätzen, die zu Salomo kam, weil sie sagt, da ist Weisheit, da ist noch mehr als bei mir. Dem zu dienen, meine Gaben ihm zu bringen, ist doch selbstverständlich. Das ist doch wie wenn der Abraham dem Melchisedek, der schon ein Inbegriff für Jesus war im Alten Bund, entgegengeht und ihm Brot und Wein mit ihm dient, dem Melchisedek, der segnete ihn. Wenn die Rebekka die Kamele tränkt, des Eliezer, komm herein, du Gesegneter des Herrn. Dem zu dienen, der der wahre König ist, die Chuza hat, die Frau eines Verwalters des Herodes Antipas, des Vierfürsten, der mehrfach im Evangelium auftaucht, die hat gewusst, was Rangordnung ist, die hat das gelernt, in dem Haushalt, in dem sie lebte. Aber dem größten König eigen, das ihm dienen zu dürfen, gibt doch nichts Größeres. In meinem Leben war ein entscheidender Einschnitt, Sonntagsschulhelfer und Posaunenchorbläser und habe gerne im Geist des Elternhauses mitgeschafft, aber dann kurz vor dem Abitur, als die Frage an mich kam, eine Verantwortung in einer großen Jugendgruppe zu übernehmen, und ich an mein Zeugnis in der Schule dachte und ans Abitur und meine Schüchternheit, da habe ich gedacht, es geht nicht. Da war es entscheidender Schritt. Die Lagerlosung dort in meiner Zagen hieß, welch ein Herr, ihm zu dienen, welch ein Stand, aus dem Lied, das wir gestern Abend gesungen haben von Garve, Reich des Herrn. Ihm zu dienen, welch ein Stand. Als Bauhilfsarbeiter nach dem Abitur wurde ich degradiert unter meinen Kapo. Der hat mich behandelt wie den letzten Dreck. Jesus hat mich nie behandelt wie den letzten Dreck. Ihm zu dienen, ist was Wunderbares. Und da kommt die Maria von Magdala. Magdala war damals, wie wenn man nach dem Krieg sagte, Baumholder oder St. Pauli. Hat einen ganz schlechten Ruf gehabt. In dem Vierfürstentum des Herodes Antipas war das Rotlichtbereich am See Tiberias. Und die hat ja auch schlimme Erfahrungen gemacht. 7 böse Geister ausgefahren. Wenn ein Reporter sie gefragt hätte, verehrte Frau Maria, warum geben Sie das letzte aus dem Schwarzstrumpf diesem Guru aus Nazareth, sind sie denn verrückt geworden? Warum haben sie ihr trautes Heim in Magdala aufgegeben? Hätte sie gesagt, sie haben eine Ahnung von dem trauten Heim. Bei mir war der Teufel los. Ich war von Quälgeistern beherrscht, Tag und Nacht, bis in die schlimmste Fantasie hinein. Ich konnte nicht heraus. Und er hat mich frei gemacht. Dass ich ihm diene, er dient doch mir. Er hat mich frei gemacht. Was man an Jesus haben kann, er dient uns. In allen Religionen ist wichtig, was wir für die Gottheit tun. Im Frühmittelalter war die beherrschende Gestalt in alten Kirchen noch zu sehen, die Christophorus-Gestalt. So hat man sich das Christentum vorgestellt. Wir sind die starken Leute, die das kleine, schwache Christuskind tragen. Und vor dem Gebäude des Stuttgarter Oberkirchenrats hat man eine Statue des Christophorus aufgestellt. Böse Zungen sagen bis heute, da wird das Jesuskind aus dem Oberkirchenrat hinausgetragen. Aber der Bischof Hauck hat bei der Einweihung dieser Statue gesagt, wir sollten nie vergessen, er hat so eine eindrückliche Sprache gehabt, dass nicht wir es sind, die ihn tragen, sondern dass er uns trägt. Das hat die Maria von Magdala erfahren. Nicht, was ich ihm diene mit meiner Habe, ein kleines Ding, aber er dient mir. Dass die bösen Geister nicht wieder zurückkommen. Jesus hat ja davon gesprochen, dass wenn der böse Geist ausgetrieben ist, er 7 andere Geister nimmt, die schlimmer sind als er, und wieder zurückkommt, wenn er das Haus gekehrt und gereinigt vorfindet. Die Maria hat gewusst, wenn ich den Jesus brauche, dann ist er der Einzige, der mich abwehren kann. Und Sie wissen es vielleicht auch. Wenn einer mich bewahren kann vor meinen eigenen Dummheiten, vor meinen eigenen bösen Gedanken, vor meinem Hass, vor meiner Ungeduld, vor meiner Lieblosigkeit, dann ist er's. Er dient mir. Und alles, was wir tun in Gemeindediensten und Kirchengemeinderäten und Opfern und Diensten, was wir Dienst sagen, das für Jesus ist doch bloß keines Zeichen, ich möchte zu dem gehören, der mir dient. Und die Susanna hätte vielleicht gesagt, jetzt lese ich etwas in den Text hinein, was da gar nicht drin steht. Aber wenn Jesus vom Reich Gottes erzählt, es begab sich danach, er verkündigt das Evangelium vom Reich Gottes, wie gebacken wird und im Weinberg gehackt wird und Reben beschnitten werden, und wie das Netz ausgeworfen wird und wie das Netz gesäubert wird. Das Reich Gottes ist gleich, all die Gleichnisse sind voll von Arbeit. Und da möchte ich dabei sein, es wird geschafft. Der vorher erwähnte Kapo auf der Baustelle, als ich als Abiturient ziemlich ungeschickt da auf die Baustelle kam und dann sehr müde war, war Juli und war heiß, da hat zu mir bloß gesagt, Rolf, bei uns wird geschafft. Also, Entschuldigung, so ausruhen gibt es nicht. Im Reich Gottes wird das mit lieblichem Ton gesagt, bei uns wird geschafft, gell? Da läuft was. Das hat die Susanna, da möchte ich mitmachen. Ich möchte nicht untätig auf der Seite stehen und zugucken. Bei uns wird gearbeitet. Der Stuttgarter Prälat Hölzel hat sehr oft in seinen Predigten die Liedzeile zitiert. Und wohl wird sein dem, der ihn herzlich ehret. Und man hat immer schon drauf gewartet, auf dieses gewisse Tremolo in seiner Stimme, wenn er sagte, und wohl wird sein dem, der ihn herzlich ehret. Gestern hat uns Andreas Schäfer gesagt, dass vielleicht manche Leute das selig nicht so gern hören. Er hat dafür das gute Wort gesagt, gut, gut ist es, gut, wohl denen. So hat es der Petrus erfahren, am Werk der Verklärung, Herr, hier ist gut sein. Ach schon, jeder Gottesdienst, jede Bibelstunde, jede Freizeit ist doch nicht ein Muss. Wir müssen das ausstrahlen, einladend für andere. Wohl ist mir's in dieser einen Stunde. Der Medizinaldirektor Dr. Kausch, führender Arzt, der Stuttgarter Altenpflege hat gesagt, merkwürdig, die Leute werden am ältesten, die regelmäßig in Gottesdienst gehen am Sonntag. Nun ist das gar nicht bloß ein großes Ideal, möglichst alt zu werden. Aber er hat gesagt, eine Stunde in der Woche, wo kein Telefon klingelt und keine Haustürglocke klingt, sondern bloß mal zuhören. In der Stille vor Gott ist schon körperlich gesund. Wohl wird sein dem, der ihn herzlich ehret. Das ist ein anderes Wohlbefinden, als wenn man sich am Strand in der Sonne räkelt, so wie wenn meine kleine Enkeltochter meiner Frau mithilft beim Kuchenbacken. Da macht sie das meiste wahrscheinlich falsch, aber sie ist mit roten Backen dabei und mit der Riesenschürze der Oma. Und ich helfe mit. Wir sollten Zeit haben, die Kirchengeschichte zu durchgehen, vor allem die Bibel von den vielen, die Gott gedient haben, weil sie gemerkt haben, er dient mir. Also es begab sich danach, dass gefragt wurde, was hat man denn an Jesus? Ja, man hat davon, dass er von bösen Geistern frei macht, man hat davon, dass er mir dient, dass ich dabei sein darf, wenn im Reich Gottes gearbeitet wird. Mir ist wohl in dem Herrn. Es gibt ja noch eine Stelle im Markus-Evangelium, die darauf hinweist, ich glaube Markus 12, ich sage es Ihnen gleich, dass wir die Stelle auch finden. Markus 15, wenn Sie geschwind hinüberschlagen, Markus 15, Vers, oh nein, das ist falsch, was ich gesagt habe. Das ist eine andere Stelle, wo Jesus, wo das auch kommt, dass Frauen ihm gedient haben, die Susanna und werden noch manche Namen erwähnt, die Maria, die Mutter des kleinen Joses, die Jesus gedient haben. Also das war selbstverständlich, dass eine große Schar von Frauen um Jesus war. Denken Sie dran, im Judentum darf bis heute die Frau nicht am Synagogengottesdienst teilnehmen. Im Islam gehen in die Moschee nur die Männer. War was ganz Neues natürlich, dass die Frau mitmachen konnte. Aber um diese Gleichberechtigung ist gar nicht in erster Linie gegangen, sondern dass wir mitwirken dürfen am Reich Gottes. Vielleicht darf ich noch zur Unterstützung sagen, vielleicht haben Frauen, nicht vielleicht, sondern ganz gewiss haben Frauen ein besseres Gespür dafür, was dran ist. Wir Männer sind oft unempfindlich. Wenn die Maria, die Mutter Jesu, gesagt hat, ihnen geht der Wein aus. Sie war ja gar nicht die Gastgeberin, aber sie hat gespürt, wo Not ist. Und Mütter und Großmütter haben ein feines Empfinden, wenn bei ihren Enkeln etwas nicht stimmt, bevor die es oft selber wahrhaben wollen. Und Frauen haben auch ein Gespür, deshalb gibt es mehr Frauen in der Kirche, im Zuchthaus, im Gefängnis sind mehr Männer, gell? Frauen haben Gespür, was gebraucht wird, was der Mensch braucht. Ich habe mal die Frau Greiner in Schondorf gefragt, treue Mitarbeiterin im Gemeindedienst, wie ist eigentlich zu Ihnen gekommen im Glauben? Hat sie gesagt, ich war in Stellung als Hausgehilfin in einem Haushalt in Stuttgart, in einem jüdischen Haushalt. Und am Sonntag wollte der Hausherr, ein Rechtsanwalt, gutes Essen haben, da konnte ich nicht in die Kirche. Und Herr Schäfer, ich habe einen Glusterkrieg nach dem Wort Gottes, also ein Gelüste, einen Appetit, eine Sehnsucht, einen Glusterkrieg. Frauen empfinden, mir fehlt was, mir fehlt das Wort, das vollmächtige Wort. Also, was man bei Jesus haben kann, mir ist wohl in dem Herrn, aber jetzt der Lukas, bei ihm hat jedes Wort eine Bedeutung. Wir kommen nochmal zurück zum Vers 1. Begab sich danach, dass Jesus durch Städte und Dörfer zog und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und die 12 waren mit ihm. Dazu einige Frauen. Auf dieses mit ihm kommt's an. Darauf hat Jesus Wert gelegt, nicht bloß bei ihm, nicht bloß für ihn. Es wird ja oft das Wort des Herrn Jesus entstellt, sogar bei Bonhoeffer ist es falsch zitiert. Wer nicht für mich ist, ist wider mich. Nein, wer nicht mit mir ist. Ein Unterschied. Ich bin für den VfB Stuttgart, obwohl er zurzeit dauernd bloß unentschieden spielt. Aus Sympathie. Aber ich war in den letzten 15 Jahren nie im Stadion. Ich habe nie einen Mitgliedsbeitrag gezahlt. Ich bin für ihn, aber war noch nie mit ihm. Jesus sagt, wer mit mir ist, betet mit mir, wacht mit mir. Und Brief und Siegel hat es bekommen am Kreuz, als Jesus gesagt hat, du wirst mit mir im Paradies sein. Der Apostel Paulus hat das aufgenommen, wie wenig andere immer wieder, dass wir in Christus sind. Am allergroßartigsten 1. Korinther 3, alles ist euer, ihr aber seid Christi, wie auch Christus Gottes ist. Ein ganz komischer Genitiv, wessen Verbindung. Besser ist, wenn man sagt, ihr gehört Christus, so wie Christus Gott gehört. So wie Christus Gott gehört. Stellen Sie vor, diese enge Verbundenheit des Sohnes mit dem Vater. Ich kann nichts tun ohne den Vater. So dürfen wir Tag und Nacht im Alter und in der Jugend, im Zweifel und in der Schwachheit ihm gehören. Ihr gehört ihm. Das Wesen des Herrn Christus, dass er sich hineingetaucht hat, gestern hat Andreas Geschäfer gesagt, die Todesbrühe, die Sündenbrühe, hat er deutlich gemacht, ich verbünde mich mit eurer Not und jetzt dürft ihr mit mir verbunden sein, der im Zeichen des Jona auch wieder auferstanden ist. Mit ihm verbunden. Das ganze Geheimnis unseres Glaubens ist mit ihm, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott vom Vater in Ewigkeit geboren, sei mein Herr, auf dass ich sein eigen sei. Und wenn Sie nicht Lutheraner sind, sondern Reformierte oder sonst was, nehmen Sie den Heidelberger Katechismus, das ist mein einiger Trost im Leben und im Sterben, dass ich beides mit Leib und Seele nicht mein, sondern meines treuen Heilands Jesus Christus eigen bin. Das Geheimnis des Christseins, nicht dass Jesus ein Vorbild ist, Impulsgeber, Tröster bloß, so von allen Seiten umgibst du mich, bis ins Sterben hinein. Und wir sollten nicht so ins Leben verklammert sein, dass wir denken, wie kann Jesus das zulassen, dass mir es jetzt schlecht geht. Ich bin noch als Sterbender von ihm umgeben, mir geht's gut, mir ist wohl in dem Herrn. Die 12, die mit Jesus waren, die waren von Natur aus, habe nicht, so Herr, stärke uns den Glauben, die brachten noch nicht mal fertig, den mondsüchtigen Knaben zu heilen. Die brachten es, die wussten nicht, wie man mit 5 Schrippen und 2 Heringen 4000 Leute satt machen soll. Die waren schwach. Aber mit dir, Herr Jesus, es war das Geheimnis ihrer Nachfolge, mit Jesus zu sein. Es ist Trost für unser Christsein, dass wir erdverhafteten Leute ihm gehören dürfen. Und Jesus predigte das Evangelium vom Reich. Jetzt würde ich gerne extra Bibelstunde halten über das Reich Gottes. Wir haben ein falsches Ideal, wir müssen aufpassen. Es gibt eine weltlich falsche Vorstellung vom Reich. Reich ist für uns Menschen ein Urwort, wie Brot und wie Mutter und Heimat, Reich. Hat jeder von uns eine Idealvorstellung. Und Hitler hat mit der gespielt, als er vom Dritten Reich gesprochen hat. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation. 1871. Das Reich. Und das gibt's auch in religiöser Verklärung. Die Vorstellung vom tausendjährigen Reich, in der Bibel steht gar nichts vom tausendjährigen Reich, höchstens in der Überschrift, die da, im biblischen Text nicht, da steht, dass der Satan 1000 Jahre gebunden ist und dass er dann wiederkommt. Dass das tausendjährige Reich ist, ist hineingeflickt worden. Aber zu schnell kommt das Reich, deshalb sind so viele Christen auch auf Adolf Hitler ins Dritte Reich hereingefallen. Jetzt kommt endlich gegen den Kommunismus und gegen alle die Schweinereien, die es in unserem Volk gibt, in der Weimarer Republik, kommt das wahre Reich und die Sauberkeit. Und heute wird gesprochen, das Reich besteht darin, Bewahrung der Schöpfung, Frieden, Gerechtigkeit. Jetzt lesen Sie doch mal die Gleichnisse des Herrn Jesus, das Wort. Das Himmelreich ist gleich einem Acker voll Steinen und Felsen und Dornen und Raben, die den Saatgut wieder wegpicken. Und das Reich Gottes ist wie ein Netz, in dem mehr Tang und alte Schuhe und Konservendosen sind, da habe ich hineingefliegt, nicht, als Fische. So ist das Reich, gell? Dem in allerlei Gattung fällt, da sind auch Krebse dabei und Ungenießbares. So ist das Reich. Wie der zertretene Boden, auf den das gute Saatkorn fällt. Und das Reich Gottes ist wie ein Weinberg, wo die Weinbergbearbeiter den Weinbergbesitzer und seine Boten abblitzen lassen. Aber es bleibt nicht beim Schlag ins Wasser, sondern Jesus behält die Zügel in der Hand. Das Reich Gottes. Wenn wir sagen, ach, der Kirchenbesuch wird weniger und unsere Kinder sind so viel Versuchungen ausgesetzt. Da hat Luther recht, das Reich muss uns doch bleiben. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Aber ein Wörtlein kann ihn fällen, das Wort. Wir ahnen nicht, was das Wort des Herrn Jesus noch in einer verfahrenen Zeit tun kann. Das Reich Gottes ist Jesus in Person. Wenn Jesus ruft mir nach, kommt her zu mir, hoppiso mu, akutleso moi, dann, wenn er sagt, das Reich Gottes sucht nicht nach äußeren Gebärden, da wird es kommen, dort ist mitten unter euch, mit mir, mit ihm, dort wo Jesus ist, Reich Gottes. Wenn er den bösen Geist in ihrem Haus an einer Stelle abwehrt, wenn er sie bewahrt vor den eigenen Dummheiten, da ist Reich Gottes. Wenn sie nicht mitgerissen werden von dem Unglauben unserer Zeit, da ist Reich Gottes. Die Apostel, Sie werden es in der Apostelgeschichte immer wieder finden, sie predigten vom Reich Gottes und vom Namen des Herrn Jesus Christus. Noch der letzte Vers in der Apostelgeschichte, Paulus in Rom, er predigte vom Reich Gottes und von Jesus. Dort, wo Jesus ist, identisch mit dem Reich Gottes. Das ist in keiner Idealkirche, in keiner Idealgemeinschaft, wo du Wohnung hast genommen, da ist lauter Himmel hier, da ist Himmelreich. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diesen Wunsch haben, Herr Jesus, mit dir. Dass er uns herausreißt aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Es hat wohl niemand von uns bisher in seinem Leben wirklich ausgelotet, was das bedeutet, mit Jesus. Himmelreichsgegenwart mitten in einer Welt von Gottlosigkeit. Tröstung und Gewissheit mitten in eigener Verzagtheit und Schwachheit. Noch gar nicht lange her, dass mir jemand bezeugt hat, ist eigentlich unvorstellbar, wie mitten in körperlicher Not man geborgen sein kann, eigentlich selber unerklärlich geborgen sein kann, in Jesus, auch in der Fürbitte seiner Leute. Begegnungen mit Jesus, die drei Frauen, die Frau des Chuza und die Susanna und die Maria von Magdala und viele andere, haben es erfahren, dass sie nicht bloß Jesus begegnet sind, sondern in Jesus geborgen waren. Jesus hat selber am schönsten gesagt mit den Bildern, wie die schwache Rebe im Weinstock verankert ist, angeschlossen an die Säfte, die dazu führen, dass die schwache Rebe gewaltige Trauben bringen kann, Frucht bringen kann. Geborgen, wie wir alle einst als Embryo im Mutterleib, geschützt, gewärmt, ernährt. wie schwarze, dreckige, schmutzige Holzkohle plötzlich, wenn sie in Verbindung gebracht wird mit der Glut des Feuers, selber anfängt zu glühen, rot zu werden, Wärme auszustrahlen, ganz andere Konsistenz bekommt. So können wir Jesus begegnen. Mit dir alles tun und alles lassen, in dir leben. Herr, das gewähre uns, dass wir in dir, der du uns das aus ganz großer Gnade anbietest, leben können und ganz neu erfahren, was das bedeutet. Amen. Amen. Jetzt möchte ich noch, ich habe nur 2 Minuten. Neulich war ein amerikanischer Missionsfachmann in Korntal in der Akademie für Weltmission und hat die versammelten 100 Missionarinnen und Missionare gefragt, wenn ein Inder müde von der Arbeit kommt, enttäuscht von dem, wie wenig er verdient hat, kommt auf den Marktplatz und da steht ein Missionar und spricht von Jesus in schlechtem Hindi oder Tamil und er hört 10 Minuten zu. Kann er in diesen 10 Minuten bekehrt werden? Abstimmung, wer meint, dass er bekehrt werden kann? Keine Hand hat sich gerührt. Wer meint, dass er nicht bekehrt werden kann? Fast alle haben gestrickt. Hat er gesagt, natürlich. Was versteht ihr unter Bekehrung? Bekehrung ist doch der Entschluss, dass ich von einem Nullpunkt näher zu Jesus hinkomme. Vielleicht hat er den Funken gefasst, jetzt möchte ich mich näher mit Jesus beschäftigen. Die Hauptfrage unseres Lebens ist, ob ich näher auf Jesus zugehe oder ob es stagniert oder ob ich Rückschritte mache. Und liebe Geschwister, immer meine Sorge, dass ich Rückschritte mache. Dass in meinem Leben schon Zeiten gab, wo ich viel lebendiger mit Jesus verbunden war. Und jetzt sind solche Tage, die wir hier in der Lahöhe erleben, Tage, wo wir sagen, Herr Jesus, jetzt möchte ich wieder von dir eingeladen, wieder auf dich zumarschieren, mit dir leben. Vielen Dank fürs Zuhören.